Deutschlandfunk. Hintergrund.
Atomenergie. Comeback der Kernkraft? Von Manuel Walz.
Das ist zum Beispiel der Reaktordruckbehälter eines SMR.
Sören Klim deutet auf die Zeichnung eines kleinen modularen Atomreaktors auf dem Bildschirm vor ihm. Eines kleinen Atomkraftwerks. SMR werden diese auf Englisch abgekürzt. Klim leitet beim Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf die Abteilung Reaktorsicherheit.
Der gesamte Reaktor ist hier in diesem kleinen sozusagen Zylinder konzentriert. Und das sind die Brennelemente. Die sehen genauso aus wie beim herkömmlichen Reaktor, sind bloß 2 Meter hoch anstelle von 4,50 Meter.
Solche kleinen Atomkraftwerke sollen einmal in Fabriken und damit kostengünstig hergestellt werden. So die Hoffnung der Atomindustrie. Noch aber ist das nur Wunschdenken. Bisher sind sie wesentlich teurer als konventionelle große Atomkraftwerke.
Durch die Entwicklung der SMR kam ein neuer Punkt in die Diskussion. Und das halte ich für einen möglichen Gamechanger.
Auch politisch hat sich die Diskussion über die Atomkraft spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geändert. Unter anderem in der deutschen CDU. In der Heidelberger Erklärung zeigt sich die Partei offen für neue Kernkraftwerke. Peter Liese, CDU-Spitzenkandidat für die Europawahl, hielt den deutschen Atomausstieg lange für richtig. Heute kann er sich sogar neue Kraftwerke vorstellen.
Der Neubau von Kernkraftwerken auf der Basis der bestehenden Technologien wird uns wahrscheinlich nicht helfen. Aber es gibt neue Möglichkeiten. Und da sollte niemand sich hinstellen und sagen, ich weiß ganz genau, wie das funktioniert. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß heute schon, dass das niemals funktionieren wird.
Auch der Lobbyverband der deutschen Atomindustrie Kerntechnik Deutschland hat auf die neuen Impulse in der Debatte schon reagiert. Sprecher Nicolas Wendler.
Wir haben entsprechend auch, sagen wir mal, die Darstellung auf unserer Homepage auch etwas modifiziert in die Richtung, dass wir jetzt eben stärker auch Vorteile von Kernenergie dort betonen und herausstreichen. Das war ja in den früheren Jahren eher weniger gewünscht. Also das hat sich jetzt schon geändert, ja, in der Tat. Und es ist auch so, dass seitens der Unternehmen Interesse besteht, zum Beispiel die Branche auch international wieder stärker sichtbar zu machen.
In den vergangenen Jahrzehnten wurden in Europa nur sehr wenige Kraftwerke gebaut. Darunter in Finnland, Großbritannien und Frankreich. Weltweit betrachtet hat vor allem China neue Reaktoren gebaut, genauso Russland. Und auch in arabischen Ländern, in der Türkei oder Südkorea gab es Neubauten. Es wurden allerdings auch Kraftwerke abgeschaltet. Nicht nur in Deutschland, betont Gunnar Luderer, der beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Abteilung Energiesysteme leitet.
Das heißt, wir sind bei der absoluten Stromerzeugung auf dem Niveau, das wir quasi schon in den Nullerjahren hatten. Gleichzeitig ist global hat sich seit dem Jahr 2000 die Stromnachfrage fast verdoppelt. Und dementsprechend ist der Anteil der Kernenergie an dieser globalen Stromerzeugung sinkt. Und wir sind jetzt eben bei unter 10%. Und es ist auch nicht absehbar, dass dieser Anteil wieder steigen wird, weil eben die Stromnachfrage massiv weiter steigt und der Ausbau der Kernenergie einfach extrem träge ist.
Der Klimaforscher glaubt also nicht an eine Renaissance der Kernenergie. Dennoch gibt es derzeit zahlreiche Ankündigungen für neue Kraftwerke. Gerade erst trafen sich über 30 Staats- und Regierungschefs, darunter viele aus der EU, zum ersten internationalen Gipfeltreffen für Atomenergie in Brüssel. Deutschland war nicht dabei, wohl aber EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. In einer Abschlusserklärung verpflichteten sich die Staaten dazu, die Kernkraft weiter zu fördern und die Finanzierung zu vereinfachen. Wörtlich heißt es:
Wir verpflichten uns dazu, das Potenzial der Nuklearenergie voll auszuschöpfen.
Vor allem aus Gründen des Klimaschutzes setzen viele Staaten darauf, neue Kraftwerke zu bauen, die anders als Kohle- und Gaskraftwerke kein CO2 ausstoßen. Gunnar Lederer vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung glaubt dennoch nicht an einen erneuten Vormarsch der Technologie.
Ja, also historisch gibt es einfach wiederkehrende Muster und die sind, dass Kernenergieankündigungen, die gab es immer wieder und die gibt es immer wieder in großem Umfang und da ist das Muster immer, dass es länger dauert, letztlich weniger realisiert wird und das zu höheren Preisen.
Das Problem? Der Bau eines neuen Atomkraftwerkes kostet viel Geld. Damit wird auch der produzierte Strom teurer. Alexander Wimmers forscht an der TU Berlin zur Wirtschaftlichkeit von Kraftwerken. Er hat die sogenannten Gestehungskosten der unterschiedlichen Energiequellen berechnet und verglichen. Diese setzen sich zusammen aus den Kapitalkosten, also wie viel man für ein Kraftwerk investieren muss, aus den Unterhaltskosten, um das Kraftwerk am Laufen zu halten, und den möglichen Kosten für Brennstoff, also Kohle, Gas oder Uran. Erneuerbare brauchen keine Brennstoffe. Die Atomkraft produziert demnach den teuersten Strom. Am günstigsten sind erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie. Strom aus Wind oder Sonne kostet durchschnittlich etwa 30 bis 40 Euro pro Megawattstunde, sagt Wimmers.
Maßgeblich ist hier zu sagen, dass diese 30 oder 40 circa ein Drittel bis sogar nur ein Viertel von den Kosten sind, die bei einem Kernkraftwerk anfallen. Man kann aber davon ausgehen, dass ein neues Kernkraftwerk von 100 aufwärts in den USA berechnet jetzt über das, vor allem das neue Kraftwerk in Georgia, bis zu 160 hier dann Dollar pro Megawattstunde gehen.
Das kürzlich ans Netz gegangene Kraftwerk in Georgia, USA, wurde wesentlich teurer als geplant. Deshalb ist jetzt auch der produzierte Strom teurer. Etwa 160 Dollar pro Megawattstunde hat Wimmers berechnet. Also ein Vielfaches der Kosten für Erneuerbare. Allerdings kommt bei diesen noch dazu, dass das Stromsystem umgebaut werden muss, weil Wind und Sonne nicht wie Atomkraftwerke kontinuierlich Strom produzieren. Die Erneuerbaren verursachen dadurch Systemkosten.
Die Systemkosten, also Kosten, die dafür notwendig sind, um eine Infrastruktur aufzubauen, damit auch bestimmte Technologien dann in den Markt integriert werden können, wie zum Beispiel Stromnetze oder Batteriespeicher, sind da jetzt nicht inkludiert. Wenn man diese aber einfügen würde, dann müsste man die Kosten von den Erneuerbaren ungefähr verdoppeln.
Doch auch dann wären die erneuerbaren Energien noch immer günstiger als der Atomstrom, nämlich nur ungefähr halb so teuer. Hinzu kommen die versteckten Kosten bei der Kernkraft. Die Entsorgung des radioaktiven Mülls zum Beispiel wird zu einem Teil aus Steuergeldern finanziert. Außerdem sind Atomkraftwerke nur teilweise gegen Unfälle versichert. Das Risiko für private Versicherer ist zu hoch, weil die möglichen Kosten extrem sind. Beim Unfall von Fukushima in Japan 2011 werden sie auf bis zu 500 Milliarden Euro geschätzt. Das letztendliche Risiko trägt der Staat, auch in Japan. Der Bundesverband Erneuerbare Energien hat vor einigen Jahren die Versicherungsforen Leipzig mit einer Berechnung beauftragt, was eine Haftpflichtversicherung kosten würde. Die Police würde für jeden Reaktor mehrere Milliarden Euro pro Jahr betragen und sie damit unrentabel machen. Aber auch so sind neue Kraftwerke teuer. Besonders in Europa werden die neu gebauten Reaktoren immer teurer und ihre Bauzeit dauert häufig viel länger als geplant, sagt Christoph Pistner, Bereichsleiter Nukleartechnik und Anlagensicherheit beim Öko-Institut in Freiburg.
Die Gründe dafür, denke ich, sind vielfältig. Zum einen hatten wir in Europa eben auch eine lange Baupause. Das heißt, das Know-how für solche Projekte, wie man so Großprojekte organisiert, zusammenführt, war nicht da.
Dieses Wissen musste erst wieder neu aufgebaut werden.
Auch die Qualität dann sicherzustellen, war nicht immer gegeben. Wir haben bei vielen der Bauprojekte gesehen, dass einfach Qualitätsmängel vorhanden waren, dass Beton oder Stahl nicht die an ihnen gestellten Qualitätsanforderungen erfüllt hat, was einfach dazu geführt hat, dass Dinge wieder abgerissen werden mussten, neu gemacht werden mussten.
In Flamanville in Frankreich wurde 2007 der Bau des neuen europäischen Druckwasserreaktors, kurz EPR, begonnen. 2012 sollte er ans Netz gehen und 3,4 Milliarden Euro kosten. Heute, im Jahr 2024, ist der Reaktor immer noch nicht am Netz. Der französische Rechnungshof schätzt die Gesamtkosten auf mittlerweile mehr als 19 Milliarden Euro. Viele Regierungen setzen trotzdem auf neue Kernkraftwerke. Tschechien will 4 neue Reaktoren bauen, auch die Niederlande und Frankreich planen Neubauten, Polen will sogar neu in die Atomkraft einsteigen. Nicolas Wendler von Kerntechnik Deutschland geht davon aus, dass die Kernenergie dann günstiger wird.
ein wichtiger Hebel, um Kosten sozusagen dann für Programme unter Kontrolle zu bringen, wäre eben tatsächlich, dass man mehr baut. Das heißt nicht nur einzelne Anlagen, sondern wie in Frankreich jetzt vorgesehen, zum Beispiel 3 Doppelblockanlagen quasi dann in einem Zug.
3 Kraftwerke wurden in Europa in den vergangenen Jahren gebaut. Bei allen 3 liefen die Kosten aus dem Ruder. Ein Reaktor in Flamanville, Frankreich, ein Reaktor in Olkiluoto in Finnland und 2 in Hinkley Point in Großbritannien. Mehr bauen, Standardisierung, das sind die Argumente, die die Befürworter der Kernkraft ins Feld führen, damit diese konkurrenzfähig wird. Auch für Sören Klim am Forschungszentrum Dresden-Rossendorf.
In die Richtung zielt ja eigentlich auch der SMR in diese, ich will nicht sagen Massenproduktion, aber einer Mehrproduktion von Kraftwerken. Standardisierung und viel im Werk herstellen und dann eben schnellere Bauzeiten, also oder schnellere Inbetriebnahmezeiten. Das ist eines der Punkte, warum der SMR ins Gespräch gekommen ist, eine Alternative sein zu können für Stromerzeugung durch Kernkraft.
Die Idee des SMR ist, kleinere Reaktoren zu bauen, die zu etwa 80% in einer Fabrik hergestellt werden und dann nur noch vor Ort zusammengesetzt werden. So will man bei einer massenhaften Produktion Skaleneffekte erzielen und günstiger werden. Allerdings gibt es auch Größeneffekte. SMR sind, weil sie so klein sind, erst einmal deutlich teurer als normale große Reaktoren. Zum Beispiel als der EPR, der in Flamanville gebaut wird. Denn Größe ist bei Kernkraftwerken eigentlich von Vorteil. Es macht sie, umgerechnet auf den produzierten Strom, günstiger. Und so scheint es nach derzeitigem Forschungsstand so, als seien die kleinen Kraftwerke am Ende doch nicht so vorteilhaft, erklärt Gunnar Luderer vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Im Gegenteil.
Stellte sich raus, das ist dann aber massiv komplizierter geworden. So klein sind die dann gar nicht. Dann geht man doch wieder auf Designs, die eher ein bisschen größer sind, was dann aber wirklich auch die Serienproduktion schwieriger macht. Und es gibt keine robuste Abschätzung, die zeigt, dass man da wirklich in den Kosten unter das kommt, was wir mit bestehender Standardtechnologie wie diesem europäischen Druckwasserreaktor an Kosten erzeugt.
In den westlichen Ländern galt bisher das Projekt NuScale in den USA als am weitesten fortgeschritten. Ende vergangenen Jahres aber musste es einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen, weil die Weiterentwicklung aus Kostengründen eingestellt wurde, sagt Alexander Wimmers von der TU Berlin.
Da hatten sich einige Energieversorger zusammengetan, die haben sich jetzt aber alle im letzten Herbst aus dem Projekt zurückgezogen, nachdem die Kosten durchgehend gestiegen sind und es keiner mehr finanzieren wollte. Das heißt, das Projekt, was am weitesten fortgeschritten war, für eine frühere Variante sogar schon eine Genehmigung hatte, gerade im Neugenehmigungsprozess für eine größere Variante war, ist jetzt wieder auf Null.
Vergangene Woche hat Deutschlands oberste Endlagebehörde, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, eine Studie zu den kleinen SMA und zu ganz neuen Reaktortypen vorgestellt. Christoph Pistner vom Öko-Institut hat daran mitgearbeitet. An all diesen Ideen werde seit Jahrzehnten geforscht, sagt Pistner. Bisher ohne bahnbrechende Resultate.
Bis heute gibt es auch für diese Systeme kein kommerzielles System am Markt. Und die offenen Entwicklungsfragen, also technologische Fragen, die einfach noch zu lösen wären, bevor man die Systeme wirklich an den Markt bringen kann, sind doch noch sehr groß, sodass ich hier denken würde, dass wir diese Systeme auch in den nächsten Jahrzehnten einfach nicht als kommerzielles System am Markt sehen werden.
Für Deutschland sind das alles nur hypothetische Annahmen. Denn das Atomausstiegsgesetz verbietet den Neubau von Kernkraftwerken. Die Ampelkoalition hatte sich 2022 und 2023 schon über die Frage eines möglichen Weiterbetriebs der bestehenden deutschen Meiler heftig gestritten. Das Thema Neubau steht daher nicht auf der Tagesordnung. Es gibt auch kein Unternehmen, das Interesse an einem neuen Reaktor angemeldet hätte. Selbst die ehemaligen Betreiber der deutschen Atomkraftwerke nicht. RWE-Chef Markus Kreber sagte kürzlich dem Handelsblatt auf die Frage, wie er die Zukunft der Kernenergie in Deutschland sehe, die Messe sei gelesen. Es gebe kein Zurück zur Atomkraft mehr. Auch das Risiko und die Investitionssummen scheinen den Konzernen zu hoch zu sein. In den Anfängen der Kernenergie in den 1950er Jahren war das in Deutschland ebenfalls so. Damals lockte die Politik vor allem unter dem damaligen CSU-Atomminister Franz Josef Strauß die Unternehmen mit hohen staatlichen Subventionen. Ähnliches scheint heute auch nötig zu sein. Das sieht auch Peter Liese von der CDU so.
Politik darf nie betriebswirtschaftlich denken. Wir müssen immer volkswirtschaftlich denken. Und wenn es für ein Unternehmen nicht attraktiv ist, kann es trotzdem für die Wirtschaft insgesamt sinnvoll sein. Wir haben jetzt im Moment ein riesiges Problem mit der Verfügbarkeit von Strom und vor allen Dingen mit den Kosten von Strom.
Mehr Strom aus Kernenergie wäre zwar teuer, aber dafür klimaneutral und CO2-frei. Es ist nicht daran gebunden, dass die Sonne scheint oder der Wind weht und liefert kontinuierlich Strom. Das ist das Hauptargument für neue Kraftwerke. Allerdings sind die mit erneuerbaren Energien nur schwer zu kombinieren. Atomkraftwerke lassen sich nicht ohne weiteres hoch und runter regeln. Und sie laufen nur dann kommerziell sinnvoll, wenn sie dauerhaft unter Volllast arbeiten. Als Ergänzung zu Erneuerbaren, um die Schwankungen auszugleichen, sind sie daher nur bedingt geeignet. Das sagt auch der Atomlobbyist Nicolas Wendler.
So ein Konzept schließt natürlich dann ein, dass entsprechend auch nicht so viele erneuerbare Energien aufgebaut werden. Also Sie können natürlich nicht sich Kostenvorteile versprechen, wenn Sie die Erneuerbaren bis zu einem sehr hohen Anschlag ausbauen und dann zusätzlich noch Kernenergie ins System nehmen. Das würde das System dann am Schluss tatsächlich teurer machen.
Ob Kernkraftwerke also ein sinnvoller Weg sind, um die Energieversorgung klimaneutral aufzustellen, darüber gehen die Ansichten weit auseinander. Gunnar Luderer vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung sagt, sie seien viel teurer, produzierten radioaktiven Müll und es gebe das Risiko eines fatalen atomaren Unfalls. Außerdem, selbst wenn Deutschland auf den Neubau von Atomkraftwerken setzen würde, würde das schlicht zu lange dauern, um die deutschen Klimaziele zu erreichen.
Da geht es letztlich um eine Zeitskala von vielleicht 10 Jahren, maximal 15 Jahren, die wir haben, um zu einem CO2-freien Stromsystem zu kommen. Und da ist es eben auch so, dass diese Vorlaufzeiten, die wir haben, um die Kernenergie auszubauen, das sind, typischerweise wird da ein 10-Jahres-Zeithorizont geplant, dann dauert es aber meistens eher 15 bis 20 Jahre, bis diese Dinger wirklich stehen. Und diese Zeit haben wir gar nicht.
Die Länder, die am ersten Gipfeltreffen für Atomenergie in Brüssel teilgenommen haben, wie Frankreich, Polen, Rumänien, die Niederlande oder auch die USA, Südkorea und Japan, sind dennoch von der Atomenergie überzeugt. Die Regierungen wollen sie mit Milliardenbeträgen fördern. Zum Beispiel mit einer staatlich garantierten Abnahme zu Preisen, die deutlich über dem Markt liegen, wie das im britischen Hinkley Point der Fall ist. Eine solche Maßnahme, hohe Subventionen, können sinnvoll sein, sagt Christoph Pistner vom Öko-Institut, allerdings nicht bei der Kernkraft.
Das ist in dem Sinne, denke ich, auch erstmal für eine Technik, die man neu einführt, ja verständlich. Das ist auch das, was wir bei den erneuerbaren Energien gesehen haben, dass wir die Entwicklung hin zu einem kommerziellen System erstmal staatlich fördern müssen. Der Unterschied für mich ist, dass wir die Kernenergie jetzt eigentlich seit 70 Jahren in der in Anführungsstrichen kommerziellen Nutzung haben, sie aber kommerziell eben immer noch nicht konkurrenzfähig ist. Und das jetzt heute nochmal wieder staatlich zu fördern, da würde ich doch drei Fragezeichen dahinter machen, warum das notwendig sein soll. Wir haben ja Alternativen, die wesentlich günstiger sind als die Kernenergie.
Das war der Hintergrund. Atomenergie. Comeback der Kernkraft? Von Manuel Walz. Redaktion Ann-Kathrin Jeske.
Hallo, ich bin Frederik Rother, ich bin Teil des Hintergrundteams und ich habe noch einen Veranstaltungstipp. Vor den Europawahlen und der Fußball-EM planen wir nämlich eine Europakonferenz beim Deutschlandfunk in Köln. Und vielleicht haben Sie ja Lust, dabei zu sein.
Ich glaube, die Europawahl lässt ja keinen mehr kalt.
Europawahl und Europameisterschaft. Im Juni erlebt der Kontinent zwei Großereignisse. Und wir laden Sie ein zur Europakonferenz im Deutschlandfunk.
Mit dabei der ehemalige luxemburgische Außenminister Jean Asseborn, der Musiker Christopher Annen von der Band Annen-Mai Kantereit und DFB-Präsident Bernd Neuendorf.
Das wird ein großes Fest, davon bin ich überzeugt.
Am 13. April. Der Eintritt ist frei.
Ich finde das Thema super wichtig. Politik betrifft uns alle.
Europa wählt, Europa spielt. Die Europakonferenz im Deutschlandfunk.
Das Programm und den Link zur Anmeldung finden Sie auf deutschlandfunk.de/europakonferenz.